Ich bin Richard. Ich war 14 Jahre lang Hinz- und Kunstverkäufer. Bin seit über 10 Jahren kein Hinz- und Kunstverkäufer mehr, weil ich ein stinknormales Leben führe.
Es gibt einen Sprechfunkbefehl, der heißt Silence, Silence, Silence. Und wir haben unter den Signalern, ich war im 7. Schnellbootgeschwader, was es mittlerweile gar nicht mehr gibt, und wir haben unter uns immer Silizium gesagt. Ich war 4 Jahre bei der Marine, ja. Etwas über 2,5 Jahre in Kiel beim 7. Schnellbootgeschwader. Also erst Eckernförde Grundausbildung, dann Flensburg sogenannter Gassenlehrgang. Wie gesagt, Grundausbildung. Ich war ein sogenannter Signaler, das heißt Sprechfunk, Morsen mit der Lampe und diese hübschen bunten Flaggen, die man auch beim Hafengeburtstag zum Beispiel sieht, die alle eine Bedeutung haben. Grundausbildung Eckernförde, dann sogenannter Gassenlehrgang in Flensburg. Danach bin ich ins 5. Schnellbootgeschwader auf den Tender Main gekommen. Ist mittlerweile ein Begriff, der war ja lange am Horn von Afrika zur Unterstützung. Der war damals Schnellboot-Tender, also Versorgungsschiff fürs Schnellbootgeschwader. Da war ich ein halbes Jahr, dann Unteroffizierslehrgang, und nach dem Unteroffizierslehrgang bin ich dann auf S-77 DAX gekommen. Ostseerocker. Das war so unser Spitzname. Wir waren, ich war 86 bis 90 bei der Marine. Und wir waren damals die zweitschnellste Einheit auf der Ostsee. Die Norweger hatten noch ein schnelleres Schnellboot, das war ein Turbinenschnellboot, aber wir haben 4x3200 PS gehabt. Es war schon ein irres Teil, hat Spaß gemacht. In Wilhelmsburg aufgewachsen, allerdings nicht so, wie das so klingt, sondern tatsächlich ein bisschen außerhalb in Kirchdorf, ein Familienhaus, großer Garten, eine Kindheit, so wie man sich das vorstellt, mit auf Bäume klettern und Höhlen bauen und so. Ich habe das in meinen Genen. Mein leiblicher Vater ist zur See gefahren. Was ich aber nur wusste, ich habe ihn erst sehr, sehr viel später selber persönlich kennengelernt, richtig. Aber das lag in meinen Genen, und es gab in Wilhelmsburg ein Projekt von einem ehemaligen Seefahrer und Schiffsbauer. Da haben wir ein Segelboot gebaut, von Grund auf, also von Kiellegung bis damit durch die Gegend fahren. Und nebenbei haben wir segeln gelernt. Erst auf dem Optimisten, das sind diese kleinen Badewannen, bis Piraten sind wir gesegelt. Das war dann so die Grundlage über Jahre eigentlich. Dann bin ich halt zur Marine gekommen. Aus meiner Grundausbildung in Eckernförde sind 23 Mann als feste Segelcrew auf die Gorch Fock gekommen. Da wollte ich auch hin. Ging aber nicht, weil in meiner Verwendungsreihe gab es zu wenig Unteroffiziere, und ich war ja Unteroffizierslaufbahn. Witzigerweise, wo ich dann im 7. Schnellbootgeschwader auf dem DAX war, habe ich einen Extrakurs gemacht, öffentlicher Sprechfunk, auch wieder an der Marinefernmeldeschule in Flensburg. Und in diesem Lehrgang saß ein Herr Kapitän Immo von Schnurbein, seines Zeichens damaliger Kapitän der Gorch Fock. Und mit dem habe ich draußen Raucherpausen gemacht und unter anderem erzählt, was da passiert ist, also dass ich da eigentlich auch rauf wollte. Und dann gab es noch so einen kleinen Zwischenfall mit so ein paar Wichtigtouren von der Luftwaffe, die meinten, sie müssten sich über den Kapitän in Uniform lustig machen. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gerade gemacht und bin dann von dem Kapitän von Schnurrbein angesprochen worden, warum ich das gemacht habe. Und ich habe gesagt, hallo, erstens Marine Luftwaffe, ne, da gibt's ja immer so einen Streit untereinander, nicht wirklich, aber so ein bisschen schon, ne? Und gesagt, das geht nicht. Ich habe damals einen 10-Mark-Schein auf den Tisch gelegt, die gefragt, ob sie wissen, was das bedeutet. Da war ja die Gorch Fock hinten drauf. Und naja, 3 Wochen nach dem Lehrgang werde ich auf einmal zu meinem Kommandanten gerufen. Ist ja im ersten Moment erstmal, habe ich was verkehrt gemacht? War aber nicht. Und er hat mich dann gefragt, ob ich dann und dann was vorhab. Und ich so, nee. Und er sagte, oh doch. Sie melden sich am 300 Meter weiter, die Gorch-Fock lag ja auch in Kiel damals, als Kommandantengast Verlegungsfahrt von Kiel bis kurz vor Gibraltar.
Wow.
Genau, wow. Das war echt wow. Na, ohne eigentliche Aufgabe, aber ich habe da alles mitgemacht, unter anderem auch Offiziersausbildung im Fernmeldebereich. Und ich war natürlich ganz oben. Und das ist wahrscheinlich so dieser Anblick, untersegeln, ganz oben im Top zu stehen, an der Atlantikküste, das ist wahrscheinlich so eine Erinnerung, die ich noch habe, wenn ich irgendwann mal meine Arschbank zusammenknall. Die Erfahrung an sich ist natürlich ganz großartig, weil wenn man sowieso Wasser mag, segeln in kleinen gelernt hat, denn so eine Möglichkeit zu bekommen, ist das war irre. Und ein Großsegler im Normalbetrieb zu erleben, das ist, wenn man so geschichtsinteressiert ist wie ich, das war mein absolutes Lieblingsfach in der Schule, dann ist das ganz irre. Also zum einen habe ich, wie ich damals dachte, die Frau meines Lebens kennengelernt. Also ich war verlobt, was dann in die Hose gegangen ist. Im Endeffekt war das Grundsystem bei der Bundeswehr mit Befehl, Gehorsam, Vorgesetzter, Untergebener, war nicht meins. Also ich, in der Zeit, wo ich auf dem Schnellboot war, war ich der einzige Unteroffizier, der nicht direkt in Kiel und Umgebung gewohnt hat. Wir haben Bootstuben gehabt, also 2-Mann-Stuben. Und ich hatte eine für mich alleine, war bei uns auf dem Flur aber der einzige Unteroffizier, der stetig da war. Was aber nichts zu tun und zu sagen hatte, weil nach Dienst waren wir junge Kameraden. Wir haben auch auf dem Sperrmüll, den es damals noch gab, einen Kühlschrank gefunden. Und der war immer gut gefüllt mit Pilz, Weizenbier und nicht alkoholischen Getränken. Weil alkoholische Getränke kommen wir zoll- und steuerfrei einkaufen, wenn wir Seefahrt hatten. Eine sogenannte Monatsbuddel. Also wir durften 1 Liter pro Monat kaufen, pro Person. Wir haben damals für eine Literflasche Bacardi zum Beispiel 7 Mark bezahlt. Ja? Aber es lief alles im Rahmen. Also ich bin ursprünglich bin ich hingegangen. Zum einen, weil mich halt See und Seefahrt interessiert hat. Zum anderen, 86. Also muss ich vielleicht ausholen. Ich war auf dem Gymnasium. Hab mich zu wenig um das Eigentliche gekümmert. Ich habe Volleyball gespielt, leistungsmäßig, Trainerschein und Schiedsrichterschein gemacht. Wir haben Landesliga gespielt, also wir haben uns von der F-Jugend bis zur Landesliga hochgearbeitet. Ja, und dann als junger Erwachsener hat man natürlich auch alles andere, alle möglichen Sachen im Kopf. Ich habe mich einfach zu wenig um die Schule gekümmert, zumal mir der Stoff bei den meisten Fächern einfach zugeflogen ist, weil ich halt im Gespräch, im Unterricht alles aufnehmen konnte. Ich habe jahrelang keine Hausaufgaben gemacht und das hat sich irgendwann negativ ausgewirkt. Das sprich, ich bin in der 11. Klasse sitzen geblieben und nach einem halben Jahr, also wo es dann Richtung Halbjahreszeugnis ging, haben meine Eltern und ich uns mittlerweile leider entschlossen, dass ich die Schule verlasse. Da habe ich mich erst beim Bundesgrenzschutzsee beworben. Da bin ich unter die letzten 3 Bewerber gekommen. Also ein 3-Tages-Auswahlprogramm, wo nach jedem Teil meine Leute nach Hause geschickt wurden. Und nach anderthalb Wochen kam ein netter Brief, wir können es ja nächstes Jahr nochmal versuchen. Und dann habe ich mich bei der Marine beworben, bin dann nach Wilhelmshaven zum Auswahlverfahren. Und einer, der da im Lehrgang war, hatte einen Freund auf dem Zerstörer, der war Signaler. Und das, was der so erzählt hat, hat mir gefallen. Und ich hatte mehr oder weniger freie Auswahl, was ich machen wollte hinterher. Und habe dann mich für den Signaler entschieden. Das Flaggenalphabet? Ja. Nee, das gibt's nicht mehr. Also es gibt es schon noch, aber wird schon seit 50er Jahren nicht mehr verwendet. Also ich kann die meisten Morsezeichen kriege ich noch zusammen und die meisten Flaggen erkenne ich auch noch, aber das ist halt weit im letzten Jahrtausend gewesen. Ja, hingegangen bin ich eigentlich, weil die damals, also 86 war der Lehrstellenmarkt im Gegensatz zu heute völlig umgekehrt. Es gab also einfach zu wenig Lehrstellen. Und die hatten angeboten oder versprochen, in Anführungsstrichen, dass man einen halbjährigen Lehrgang mit Prüfung vor der Handelskammer zum Bürokaufmann machen könnte. Während der Dienstzeit habe ich keine Freistellung bekommen, weil zu wenig Unteroffiziere in meiner Verwendungsreihe. Und hinterher hätte ich den Lehrgang machen können, aber nur mit einer Dreivierteljahr Wartezeit in Flensburg, was sich dann nicht finanzieren ließ. Ja, und dann bin ich Kurierfahrer geworden. Bei einer Firma, die es auch nicht mehr gibt, Hamburger Schnelltransporte. Ja, bin ich dreiviertel Jahr Kurierfahrer gewesen und hab dann mit 2,1 Promille einen neuen Passat-Kombi gegen einen parkenden LKW gesetzt. 13.800 Mark Schaden. Ich hab nie Alkohol getrunken, wenn ich gefahren bin. Wir sind zu dritt in einem Konzert in der Großen Freiheit gewesen, wo einer der beiden, die mitgekommen sind, Magentabletten gekriegt hat und deshalb nichts getrunken hat. Und dann haben wir gesagt, ja, dann fährst du halt. Ja, und der hat während des Konzerts eine alte Bekannte wieder getroffen, hat mir die Autoschlüssel in die Hand gedrückt und ist verschwunden. Und Matze, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, und ich sind dann nach dem Konzert, als wäre es das Normalste von der Welt, zum Auto gegangen und nach Hause gefahren. Und das hat dann nicht so richtig geklappt. Das war dann der Führerschein und damit der Kurierfahrer. Ja, und dann habe ich nach erstmal 3 Wochen Verstecken vor meinen Eltern, weil das Auto war ein Leasingfahrzeug, was ich über meinen Vater bekommen habe, haben wir uns dann zusammengesetzt und ich habe eine Elektrikerlehre begonnen. zu der Zeit habe ich schon gekifft, aber allerdings teilweise sehr intensiv. Ja, die Elektrikerlehre habe ich auch nicht beendet. Ich habe in der Zeit Kontakt zu Leuten bekommen, die sehr intensiv gekokst haben, da teilweise auch ihr Geld mitverdient haben, mit dem Verkaufen. Das war so der Anfang meiner Drogenkarriere im Grunde genommen, der harten Drogen. Dementsprechend habe ich die Lehre dann nicht zu Ende gemacht, Wohnung verloren, Obdachlosigkeit. Hab damals mit einem Holländer zusammen Platte gemacht, der, was ich nicht wusste, nebenbei Heroin konsumiert hat. Und wir haben dann gemeinsam hin zum Kunst angefangen zu verkaufen, was ich dann sehr intensiv, nach 3 Wochen, das waren die ersten einzigen 3 Wochen, wo ich mal einen Standplatz hatte, hat mir jemand dann den Tipp gegeben mit Kneipengaststätten und das war meine Nische. Ich habe also fast die gesamte Zeit hin zum Kunst in Kneipengaststätten, Restaurants verkauft. Und ja, dann irgendwann Heroin ausprobiert und so die klassische Karriere gemacht. Mit kleinen Besitzgeschichten, Schwarzfahrten, Knast rein, Knast raus, Geldstrafen nicht bezahlt, überhin zum Kunst und Wohnung bekommen, trotzdem mal weiter verkauft. Das ging damals noch, geht ja heutzutage auch wieder. Ja, so das volle Programm. Man muss im Hinterkopf immer behalten, ich war heroinabhängig. Ich sag jetzt mal Gebrauchsrhythmus war so verschoben, dass ich nicht morgens süchtig entzügig aufgewacht bin, sondern das kam bei mir Mittag, früh, Nachmittag. Das heißt, ich bin in der Regel so 10, 11 aufgestanden, bin teilweise mit 80 Cent oder 80 Pfennig hin zum Kunst gefahren, hab mir teilweise tatsächlich eine Zeitung geholt, bin losgelaufen, hab die verkauft. Von den Erlös habe ich mir dann 2 bis 5 Zeitungen, je nachdem, wie viel ich mit der einen Zeitung gemacht habe. Und so habe ich mich dann hochgearbeitet, bis ich dann meine erste Konsumeinheit gekauft habe und dann weiter verkauft habe. Ich war tatsächlich 8 bis 14 Stunden täglich, 6 bis 7 Tage die Woche unterwegs. Hab davon aber auch meinen Konsum komplett finanziert. Und halt Essen und so weiter. Da hatte ich die Wohnung schon, ja. Platte machen ist so der, jetzt Insider-Begriff ist ein bisschen hochgestochen, aber das ist so der Begriff für draußen schlafen. Die meisten Obdachlosen, die draußen schlafen, haben ihre festen Plätze, wo sie schlafen. Bei den Landungsbrücken unter der Brücke war ja mal eine ganz große Platte. Das ist eine 140 Quadratmeter Freiluftwohnung gewesen. Ich habe da auch gewohnt. Waren da mit 14 Leuten. Das ist Zufall, 140 Quadratmeter, 14 Leute, aber hatten auch Hunde da, die uns nachts bewacht haben. Hatten da 2 Tonnen, wo wir Feuer gemacht haben. Legendär 14 Grad minus draußen geschlafen. Nicht gefroren, weil wir hatten Europaletten mit Isomatten und 2, 3 Schlafsäcke. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist schon eine Nummer. Das war die absolute Luxusplatte. Wir waren auch im, ich glaube, schwedischen Fernsehen. Da war ein Fernsehteam, was einen Bericht über uns gemacht hat, in einer Zeitung etc. Das war das Beste, was ging. Ne? Ansonsten, wir haben in Häusern, in Kellern geschlafen, unter Brücken, wie man so schön sagt. Alles, was trocken und einigermaßen windstill ist. Ich kenne hier den Bereich Innenstadt sehr, sehr gut. Also selbst Burchardstraße war mir sofort ein Begriff. Und wo ich hier draußen davor stand, habe ich schon mich so umgeguckt, gedacht, ja, da hinten den Hinterhof kennst du auch. Diesen kannte ich natürlich nicht, aber na so, weil stille Ecken zum Konsumieren findet man dann ganz schnell. Also bei mir ist es durch Hin zum Kunst nicht so schlimm gewesen, in Anführungsstrichen. Weil ich habe durch meine gut erzogene, höfliche Art habe ich sehr positive Erfahrungen beim Hin zum Kunstverkaufen gemacht, was übrigens sehr vielen Kollegen so geht. Die Kollegen, die feste Standplätze haben, die bauen sich ganz schnell einen Stammkundenkreis auf, beziehungsweise Menschen, die sie regelmäßig sehen. Und das ist auch ganz wichtig bei dem Projekt. Und genauso ist mir das mit den Kneipen-Gaststätten auch gegangen. Ich habe also immer noch Restaurants, wo ich reinkomme und mit Namen begrüßt werde. So, war damals der erste Verkäufer, der in den Restaurants und Kneipen in der langen Reihe verkauft hat. Und unter anderem gibt es da ein portugiesisches Restaurant, das Vasco da Gama. Ist übrigens Geheimtipp. Richtig klasse. Die haben mich damals, und was mir damals nicht bewusst war, ich habe teilweise, entschuldige die Ausdrucksweise, richtig scheiße ausgesehen und richtig scheiße gestunken. Aber die haben mich damals immer freundlich und nett und zuvorkommend behandelt. 100 Mal angeboten, dass ich da was essen könnte, was ich nie gemacht habe. Das Vasco da Gama ist eins meiner Stammrestaurants jetzt. Da gehen meine Frau und ich immer hin, wenn wir irgendwas zu feiern haben. Aber das ist dieses persönliche, auch das Feedback. Ich habe mir, wenn ich nicht gerade entzügig war, auch immer Zeit genommen, Leuten das Projekt hin zum Kunst nahe zu bringen, weil mir das auch wichtig war. Und ich habe ganz, ganz viele ganz großartige Menschen kennengelernt. Unter anderem ist Udo Lindenberg zum Beispiel ein Stammkunde von mir. Der hat zwar nie eine Zeitung genommen, hat mir aber immer fettes Trinkgeld gegeben. Der hat damals im Max und Konsorten häufig gesessen und sein Käffchen getrunken. Ach, ich war das schwarze Schaf. Legendäres Teil. Ich habe, wie gesagt, Kneipen-Gaststätten verkauft und ich war drogensüchtig. Das heißt, ich konnte mich nicht hinstellen und warten, dass Kundschaft kommt, sondern ich war darauf angewiesen, dass ich Geld verdiene. Dementsprechend, es gab damals eine Innenstadtsperre, feste Verkaufsplätze, wo man sich eintragen konnte, gab es. Aber man durfte in der Innenstadt nicht Kneipen, Gaststätten, Restaurants machen. Wie ich eben schon erzählt habe, ich habe häufig mit einer Zeitung angefangen und bin damals war Hinz und Kunz noch, ich glaube, das ist das alte Spiegelhaus, da im Hinterhof, habe mir da eine Zeitung geholt, bin rüber zur Kascher-Mönckebergstraße hoch ins Restaurant, habe die Zeitung verkauft, bin wieder zurück. Und so bin ich dann ein paar Mal hin und her gelaufen, bis ich dann meine Zeitung wieder in Grundstock hatte. Was natürlich nicht erlaubt war. Ich bin teilweise gejagt worden, nie tatsächlich erwischt worden. Also ich war flink und aufmerksam, trotz allem. Aber nichtsdestotrotz, ich habe halt an den Regeln vorbei gearbeitet. Für mich habe ich das damals immer so ein bisschen relativiert, dadurch, dass ich halt das Projekt auf der anderen Seite durch Informationsweitergabe positiven Eindruck, den ich hinterlassen habe, indirekt unterstützt habe. Hinz und Kunz stand mal ganz wild, ganz stark auf der Kippe, finanziell, zwischendurch. Ja, stolz ist übertrieben, aber ich sehe das als positiven Punkt, dass ich auch damals weitergemacht habe und das Projekt auch mit am Leben erhalten habe. Das war also immer ein Geben und Nehmen für mich von der Nebenseite ganz, ganz krass, dass ich habe damit meine Drogensucht finanziert. Ohne Hinz und Kunz hätte ich wahrscheinlich ja, mit Sicherheit irgendwelche illegalen Sachen gemacht. Auf der anderen Seite wäre ich vielleicht auch früher von der Drogensucht weggekommen, weil mit Hinz und Kunz leichtes Geld verdient war für mich. Wie immer hat alles seine zwei Seiten. Also, so den Absprung von den Drogen habe ich im Endeffekt dadurch geschafft, dass ich mit einem Bewährungswiderruf verhaftet worden bin. Der Bewährungswiderruf war über ein Jahr, also der Haftbefehl war über ein Jahr draußen und ich bin trotz Szene nicht verhaftet worden, was ein ganz großer psychischer Druck ist. Man weiß, da müsste ein Haftbefehl draußen sein, weil man gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat und jeden Moment wegverhaftet werden kann, was dann auch irgendwann passiert ist. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon um eine Therapie gekümmert, was aus nicht ausreichend kümmern und Fehlverhalten von der Einrichtung nicht geklappt hat. Dann bin ich verhaftet worden mit Bewährungswiderruf von einem Jahr plus noch ich glaube, irgendwie ein paar Geldstrafen und ich habe also auf jeden Fall 14 Monate, nee, ein Jahr und zwei Wochen oder sowas auf dem Zettel gehabt, bin verhaftet worden, ins Untersuchungsgefängnis, Ausschleichprogramm mit Methadon bzw. Polamidon. Und dann bin ich mal wieder nach Bewerda gekommen und da habe ich vom ersten Tag an Kostenübernahmeantrag gestellt, bin vom Zugangshaus direkt auf die therapievorbereitende Station gekommen, was den Vorteil hat, man wird lückenlos überwacht, was Konsum angeht, und hat therapeutische Gespräche und also es ist tatsächlich eine gute Vorbereitung. Und der große Vorteil ist, man wird im Zweifelsfall von der Abteilung auf die Therapiestelle gefahren. Ich habe dann zwei Drittel beantragt. Ich war, wie gesagt, Bewährungsversager mehrfach. War wieder vor meinem Vollstreckungsrichter. Hatte zu dem Zeitpunkt Kostenübernahme, Aufnahmetermin passend zum Zweidrittelzeitpunkt, alles zusammen. Und gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft hat der Vollstreckungsrichter mir die Zweidrittelentlassung möglich gemacht. Also die Staatsanwaltschaft ist gegen angegangen, die haben ja ein Widerspruchsrecht und der Vollstreckungsrichter hat in seiner Begründung das so geschrieben, dass die Staatsanwaltschaft da nichts machen konnte. Also er hat ganz, ganz klipp und klar geschrieben, sollte Herrn Ehle dieser positive Weg versperrt werden, ist davon auszugehen, dass er weiterhin Dauergast hier bei uns ist. Und damit konnte die Staatsanwaltschaft nicht mehr gegen angehen. Ja, und dann bin ich nach Toppenstedt, therapeutischen Hof Toppenstedt gefahren, beziehungsweise von denen sogar abgeholt worden, und habe da 10 Monate Langzeittherapie gemacht mit Praktikum hier in Hamburg. Ich habe während meines letzten Besuchs in Bewerda meinen Staplerschein neu gemacht. Den hatte ich schon. Aber Schule im Gefängnis ist besser bezahlt als Arbeit. Ich habe da ich schon einen Staplerschein hatte, im praktischen Teil mit den Jungs geübt und der eigentliche Ausbilder hat die meiste Zeit bei den Beamten in der Aufsicht gesessen. Und hinterher hat er mir, also er hat uns allen angeboten, dass er uns Jobs vermitteln kann. Und zu mir hat er gesagt, wie, du meldest dich nicht. Er wusste, dass ich auf Therapie gehe hinterher. Ja, und dann habe ich halt zu der Therapie gehört, ein Praktikum, 3-monatiges. Und da habe ich mich dann halt bei ihm gemeldet und er hat mir zwei mögliche Praktikumsplätze genannt, die dann aber nicht funktioniert haben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kommst du halt zu mir. Und dann habe ich mein Praktikum bei ihm als Ausbilder gemacht, habe während der Zeit meinen Ausbilder und Prüferschein gemacht. Und nach dem Praktikum, wo ich wieder nach Hamburg gekommen bin, da als Ausbilder gearbeitet. Im Grunde genommen bin ich Staplerfahrer, weil es gibt zu wenig Ausbilderplätze in Hamburg. Ich war lange Zeit über die Zeitarbeit bei Kühne und Nagel, habe dann trotz Einstellungsstopp da auch eine Festeinstellung gekriegt und da auch eine Beauftragung gehabt für die Ausbildung. Ist dann nicht mehr zugekommen, weil die mich dann abgesägt haben. Hanseatische Bauregie, ja, hieß diese Firma. Die leider hat mein Chef damals die Schulung eingestellt, weil er meinte, er könnte die Halle besser gebrauchen. Also die Mutterfirma ist die GAG, ein sehr weit aufgestellter Hausmeisterservice. Also mit ganz vielen städtischen Aufgaben. Saga GWG machen die ganz viel. Er hat halt die Schulung eingestellt und mich entlassen. Ich kriege auch immer noch Geld von ihm, eigentlich. Also trotz Arbeitsgerichtsurteilen hat er mich nicht bezahlt und es ist mir mittlerweile ist es auch. 3.200 Euro ist viel Geld, aber ich habe es einfach abgehakt irgendwann. Nee, ich bin jetzt seit einer Woche bei der weltbekannten Zeitarbeitsfirma Randstand. Vorher war ich sehr lange bei A&L. Die sind sehr aktiv in der Logistik, aber von denen habe ich mich Mitte Dezember getrennt, weil da sind so ein paar Sachen schiefgelaufen, Abrechnungsgeschichten. Also ich habe einen Arbeitsunfall gehabt, war 7 Tage krankgeschrieben, kriege meine Abrechnung und die 7 Tage sind von meiner Überstunden abgezogen worden als Freizeitausgleich. Oh, da ist wohl was schiefgelaufen. Und ich bin, wo ich den Arbeitsunfall hatte, ich habe mir das Daumengelenk gestaucht, bin ich gefragt, aufgefordert worden, ob ich nicht trotz Krankschreibung weiterarbeiten kann. Ich habe nach Diskussionen gesagt, wenn ihr was passend findet, ist das okay, aber eigentlich nicht. Und die Ansage war, ja, wenn was ist, rufen wir dich an. Haben sie nicht gemacht. Wenn sie das gemacht hätten, hätte ich mich zu dem Zeitpunkt schon von denen getrennt. Und nach dieser Aktion kriege ich dann die Abrechnung, wo genau diese Tage von meinen Überstunden als Freizeitausgleich drin standen. Und dann habe ich mich mit meinem Disponenten unterhalten und habe ihm gesagt, wir können uns jetzt darauf einigen, entweder ihr kriegt eine Kündigung von mir mit der entsprechenden Kündigungsfrist oder ihr macht einen Aufhebungsvertrag. Und den hat er dann auch gemacht. Und dann hatte ich noch das war am 14. Dezember, und dann hatte ich noch Resturlaub und Überstunden und habe dann den Aufhebungsvertrag zum 30. Dezember gemacht und habe dann nicht mehr gearbeitet. Ich mach jetzt mal so Freizeitgestaltung aktuell. Ich gehe mit meiner Frau, wir sind nicht vor Staat und Kirche verheiratet, aber für uns, stimmt überhaupt, fällt mir gerade was ein. Also wir haben uns das Ja-Wort gegeben, tragen auch Ring. Normalerweise, den habe ich noch nicht bei der Arbeit auf, deshalb habe ich den abgenommen. Wir haben uns beim Bowlen kennengelernt. Ich bin seit 8 Jahren auf mittlerweile verschiedenen, also es ist immer die gleiche Gruppe, aber wir sind über verschiedene Eventportale gewandert. Eine Hobbygruppe namens Spaß Bowling. Eine feste Grundgruppe. Und dann immer mal wieder neue Leute, so, aber feste freundschaftlich verbundene Gruppe. Und wie gesagt, heißt Spaßbowling, ist natürlich immer so untereinander ein bisschen Wettbewerb, aber es ist Spaßbowling halt. Und da habe ich meine Moni kennengelernt und über das Bowlen und über die Musik. Meine Moni hat früher Internetradio gemacht und hat eine Festplatte von 4,5 Terabyte mit Musik. Also ich habe selber 365 Gigabyte, was ja auch schon sehr viel ist. Und von meinen 365 Gigabyte sind genau 2 Platten, die Monika nicht hatte. Ne, also die hat alles. Und ich habe mehrere Monate lang jeden Sonntag, wir sind sonntags abends immer beim Bowlen, sonntags nachmittags bin ich zu Moni gefahren und habe ich mich in ihr Laptop gesetzt und habe mir Musik runtergezogen und wir haben uns nebenbei unterhalten und sind uns näher gekommen und ja, jetzt mittlerweile wohnen wir zusammen und sind verheiratet für uns. Also ich habe, immer wenn ich unterwegs bin, höre ich Musik. Wir haben Amazon Music, super klasse. Dann habe ich persönlich noch 2 Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind, die ich leider nicht mit Moni teilen kann. Das eine ist das, was ich nachher auch hier hinterher mache, die Sauna. Ich fahre alle 14 Tage nach Winsen in die Sauna. Die Sauna in Winsen habe ich kennengelernt durch eine Schwimmgruppe von Therapeutischen Hof Toppenstedt, der jeden Donnerstagabend in die Sauna gegangen ist.
Also, und ich habe dann hinterher hier ein paar Saunen in Hamburg ausprobiert und das ist einfach am schönsten da. Und ich lasse mich alle 14 Tage von einer Thai-Masseuse 1,5 Stunden lang durchkneten. Das habe ich früher mir alle 2-3 Monate mal geleistet. Jetzt mittlerweile bin ich finanziell ein bisschen freier. Das ist einfach mein Verwöhnprogramm. Richtig volle Programm, ja. Also ich habe über Hinz und Kunz eine Wohnung in Winterhude gehabt, also ein kleines Einzimmer-Apartment in einem Studentenwohnheim. Und da war ein Massagesalon direkt um die Ecke, bei dem ich hin und wieder mal war. Dann kam Corona, ich habe ganz massive Nackenprobleme. Ich habe also während der Corona-Zeit, wo alles zu war, teilweise 200, 300, 400 Ibuprofen pro Tag genommen, wegen den Nackenschmerzen. Dann haben die Massagesalons wieder aufgemacht und nach 3 Massagen brauchte ich keine Tabletten mehr. Und seitdem mache ich das regelmäßig alle 14 Tage. Und meine Masseurin da in dem Salon hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin dann mit ihr in ihren Salon gegangen. Und das ist immer noch großartig. Kann ich auch empfehlen. Ich bin musikmäßig ein Kind der 80er Jahre. T-Shirt, Queen, Pink Floyd sind so die großen Helden. Eingefleischter Prince-Fan. Weißt du vielleicht auch noch, 80er, 90er Jahre war man entweder Prince oder Michael Jackson. Ich war ganz eindeutig Prince-Fraktion. Habe ihn sogar einmal live erlebt in Hamburg. Der war 88 2 Tage hintereinander im Millantor-Stadion. Und nach den 2 Tagen haben sie eine Lautstärkenbegrenzung für Konzerte erlassen. Ich habe damals, meine damalige Verlobte hat in einem Frauenhaus an der Sternbrücke gelebt. Ich war bei der Bundeswehr, habe da aber mit übernachtet. Und wir hatten Karten für den 2. Tag. Und das ist so Luftlinie 1,5 Kilometer. Wir haben das 1. Konzert am Fenster mitgehört. Danach gab es auch massive Beschwerden und danach gab es dann halt eine Lautstärkenbegrenzung. Und das 2. Konzert haben wir dann live da erlebt. Das war irre. Prince ist auch immer noch musikalisch ganz großes Vorbild, so, weil der konnte einfach alles. Das ging 2,5 Stunden. Also von Sonnenschein bis in die Nacht rein. Das ist und eine irre Show. War sehr, sehr geil. Ja, ansonsten eingefleischter Hip-Hop-Fan. Oldschool. Also nicht diesen deutschen Hip-Hop von heute. Alten deutschen Hip-Hop, Hamburger Hip-Hop, Fettes Brot und so weiter. Immer noch Fan von. Aber vor allen Dingen American Hardcore, ob das NWA, wie sie alle heißen, höre ich immer noch. Das ist auch so, meine Moni ist Rockfan. Was wir beide hören, Hip-Hop hört sie gar nicht, außer so ein paar Stücke, die sie dann auch mittlerweile mag. Ansonsten sind wir uns Musikgeschmack, ist unser Musikgeschmack sehr ähnlich, was auch passt. Kennst du die englische Rockband Thunder? Genauso ging mir das auch, die kennt auch keiner. Ist aber tatsächlich recht erfolgreich, gibt's seit über 30 Jahren. Und Moni hat ja Internetradio gemacht und hat dadurch Kontakt zu denen bekommen und ist eingeschweißter Fan. Also die heißt auf Facebook zum Beispiel Thunder Moni. Ne? Und ist mit dem Drummer von Thunder befreundet. Wir waren letztes Jahr, muss ich erstmal kurz, 23 haben wir ja, 10 Tage in London und haben uns mit Harry, dem Schlagzeuger von Thunder, getroffen.
Sprich, der hat uns bei uns im Hotel besucht. Wir haben Nachmittag verbracht zusammen. Jetzt sind Harry und ich auch befreundet. Ja. Ne, so. Wir wollten ursprünglich vorletztes Jahr zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten zum Konzert. Das hat wegen Corona nicht geklappt. Und wir konnten glücklicherweise, das Hotel hat gegen eine kleine Gebühr uns das Geld zurückgegeben. Wir haben glücklicherweise nicht bei einem Billiganbieter, sondern bei der Lufthansa die Flüge gebucht. Gegen eine Umbuchungsgebühr konnten wir die Karten wieder nutzen und haben uns dann für 10 Tage London entschieden, Urlaub. Haben ein Hotel südlich von London gebucht und haben London erkundet. War eine ganz großartige Zeit. Witzigerweise ist für mich das erste Mal seit 80er Jahren, dass ich regulär geflogen bin. Und für Moni war es das allererste Mal. Und gab keinen Direktflug. Also wir sind über Frankfurt nach London und umgekehrt wieder genauso. Ne? Also es war toll. Science Fiction. Ich habe angefangen, Science Fiction zu lesen während meiner Schulzeit. Es gab damals in Wilhelmsburg noch keine Bücherei, sondern ein Bücherbus, der jeden Freitag an einem festen Platz stand. Und da habe ich angefangen, Science Fiction zu lesen. Und es gab keine Science Fiction Bücher bei der öffentlichen Bücherhalle mehr, die ich nicht gelesen hatte. Und war damals genauso wie immer noch absoluter Isaac Asimov-Fan. Ja, eigentlich habe ich vorhin die Foundation angesprochen. Es ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, aber er ist und bleibt der Godfather of Science Fiction. Ist einfach so. Ja, und wie gesagt, angefangen ein Buch zu schreiben im Knast. Bin mal wieder mit nichts verhaftet worden und bin wegen Nichterscheinen bei einer Gerichtsverhandlung. Entzug unterstützen, Entzug im Untersuchungsgefängnis gehabt und hatte schon immer eine Idee für einen Science-Fiction-Roman und hab dann, weil Schlafschwierigkeiten, Langeweile, angefangen, diese Idee niederzuschreiben, was als Papiermangel nachher damit endete, dass ich alles, was ich an Papier kriegen konnte, ob das irgendwelche Anträge waren oder sonst irgendwas, überall wo Platz war, habe ich geschrieben. Nach meiner Entlassung ist dieses Manuskript leider abhanden gekommen. Ich habe es dann beim nächsten Besuch wieder neu angefangen. Habe das mittlerweile auch auf dem Laptop. Ist so, naja, ein Viertel bis ein Drittel. Also ich bin so bei knapp 80 Seiten jetzt. Ist eine coole Geschichte. Mal gucken, ob die jemals fertig wird. Es steckt halt in meinem Kopf immer noch drin. Wobei witzigerweise ganz viele Sachen, es ist wie gesagt vor über 10 Jahren, also die Idee ist vor über 15 Jahren entstanden und vor über 10 Jahren habe ich damit angefangen oder noch länger sogar. Ja, ist noch länger her. Über 20 Jahre mittlerweile. Einige dieser Sachen, die ich da drin als Idee hatte, so gerade so technische Sachen, gibt's mittlerweile schon. So eine der Ideen, die ich damals hatte, waren Bildschirme, die sich selber vergrößern. Ne? Mittlerweile gibt's Klappbildschirme. Also, wenn ich die Zeit und die Ruhe habe, werde ich das mal zu Ende schreiben irgendwann. Ein ganz, ganz wichtiger Hintergrund ist, ich habe vorletztes Jahr eine sehr, sehr gute Erbschaft gemacht. Also sprich, meine Adoptiveltern sind für mich meine Eltern. Meine Mutter ist vorletztes Jahr gestorben und ich habe mich 93 mit meinen Eltern zerstritten. Wir hatten seitdem keinen Kontakt mehr. Ich habe über einen Brief von einer Inkassofirma von dem Tod meiner Mutter erfahren. Da stand immer drei Zeilen direkt drin an Herrn Richard Edel als Erbe von Annetrude Edel. Was ja datenschutzmäßig sehr grenzwertig ist, ist aber tatsächlich so üblich. Dadurch habe ich dann über die Inkassofirma erfahren, dass sie in Buxtehude war, habe den Kontakt mit der Haspa aufgenommen, weil ich wusste, dass meine Eltern bei der Haspa ihre Konten hatten, habe dann beim Amtsgericht in Buxtehude das Testament bekommen. Das war ein Ehegattentestament, wo ich als einziger Sohn, also Adoptivkind, aber einziger Sohn, als Haupterbe drin stand oder als einziger Erbe drin stand. Es war also eindeutig. Und dann habe ich über die Haspa hier in Hamburg die Informationen den Ansprechpartner bei der Haspa Buxtehude bekommen. Da sind wir dann hingefahren, Moni und ich. Und da habe ich dann die Größenordnung erfahren und ich bräuchte nicht mehr zu arbeiten. Ich mache es trotzdem noch, weil ich kann nicht rumsitzen. Das sind 250.000 insgesamt gewesen. Ich habe meine ganzen Schulden, die ich aus Selbstständigkeit hatte. Ich war mal selbstständiger Kurierfahrer. Das war halt der Passat, den ich damals an die Wand gesetzt habe, beziehungsweise an den LKW gesetzt habe. Meine ganzen Schulden bezahlt. Hinterher lange überlegt, weiterarbeiten, nicht weiterarbeiten. Aber wir haben uns dazu entschlossen, unser Leben so weiterzuführen wie vorher. Sicherlich ist unser Lebensstandard deutlich besser geworden. Also wir gehen viel häufiger essen, als wir uns das früher leisten konnten. Früher habe ich alle Monat, zwei Monate mir eine Massage gegönnt. Das mache ich jetzt alle 14 Tage. So ein 10-Tage-Urlaub mal eben kurz zu machen, wäre früher auch schwierig gewesen. Wäre möglich gewesen, aber halt nicht so locker. Viele Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, die man sich jetzt gönnen kann. Und was ich immer im Hintergrund hatte, aber eigentlich im Grunde genommen verdrängt hatte, war das Wissen, wenn ich irgendwann ins Rentenalter komme, muss ich zum Sozialamt gehen. Weil mir fehlen 14 Jahre Drogen, Obdachlosigkeit oder mehr oder weniger Obdachlosigkeit. Die fehlen einfach halt, ne? Und wo ich diese Erbschaft gemacht habe, habe ich erst gemerkt, wie belastend das zwar verdrängt, aber nichtsdestotrotz war, also wie befreiend das jetzt ist, zu wissen, ich bin abgesichert. Wir sind abgesichert. Ich habe immerhin mich mit dem Kunstwerk hinter mir zusammen auf ein Foto. Das ist ja schon mal ganz witzig. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja zu Hause eine neugierige Frau. Ich habe angefangen am 28. Dezember 95 und war damals der 1008. Verkäufer. Das war dann auch meine Verkäufernummer. Oder ist es rein theoretisch immer noch? Ich könnte auch jederzeit wieder hin zum Kunstverkäufer werden. Ich hoffe, dass es nicht notwendig wird. Eigentlich habe ich gar nicht so lange auf der Straße gelebt. Ich hatte, wie gesagt, im Dezember angefangen bei Hinz und Kunst und bin im März verhaftet worden wegen nicht bezahlter Geldstrafen und bin nach einem Monat, das waren keine Geldstrafen, sondern nicht erscheinen bei einer Gerichtsverhandlung und hatte nach einem Monat hatte ich meine Gerichtsverhandlung und bin dann wieder entlassen worden. Und habe zwei Wochen später einen Besichtigungstermin bei der Saga gehabt und habe auch sofort die Wohnung gekriegt. Also ich war zu dem Zeitpunkt relativ kurz obdachlos, habe aber weiterhin so Kunst verkauft. Und habe diese Wohnung, ich glaube, 7 Jahre gehabt. Habe sie dann durch eine andere Haftzeit verloren. Und danach war ich dann tatsächlich obdachlos, hab mal hier, mal da gewohnt zum Anfang und dann ja so richtig das volle Programm mit unter der Brücke und so.
das war eine ganz witzige Erfahrung. Also ich habe mich vorher hier interviewen lassen, habe im Grunde genommen einfach über mein Leben erzählt. Und da sind Stichworte aufgenommen worden, einzelne Begriffe oder auch ganze Sätze. Und die wurden dann einer künstlichen Intelligenz präsentiert. Und diese künstliche Intelligenz hat da Bilder zugeordnet. Und mit dieser Grundlage sind wir da rangegangen, also die Spezialisten und ich haben uns das angeguckt und bin dann gefragt worden, was mir wichtig ist, in welche Richtung das gehen soll. Wir hatten also auch so den Gedanken mit der Science Fiction, haben uns aber dann mehr auf Hamburg, Meer und Wasser spezialisiert oder sind in die Richtung gegangen. Und ich habe dann ganz viele Beispielbilder bekommen, die wir dann Stück für Stück personalisiert haben, gewissermaßen. Auch Hamburg-Bezug, Segel- und Meeresbezug, also halt so meine Wasservergangenheit, oder ist ja aktuell immer noch da, was ich gar nicht erzählt habe. Wir waren zweimal in Helgoland mittlerweile, von Hamburg aus mit der Fähre.
Geil.
Sehr geil. Beste Plätze gehabt. Übrigens, ich gehe jetzt mal eine Wette ein, eine Sache, die ich noch gar nicht erzählt habe. Eine von den Sachen, die wir in der Freizeit relativ häufig machen, also vergleichsweise häufig, und ich wette mal, da warst du noch nicht, geh mal ins Planetarium. Da gibt's Musikshows. Das Planetarium hat 56 einzeln geschaltete Dolby Surround Lautsprecher. Irre. Da haben wir fast alle Musikshows schon. Die Queen-Geschichten sind auch sehr gut. Also Jean-Michel Jarre ist ein Teil meiner Kindheit gewesen, deiner wahrscheinlich auch. Oder ist das? Ja, nee, es war mehr meine Zeit. Also Oxygen und so. Mhm. Da gibt's auch eine Show, die ist von der Musik her ganz geil, aber die Bilder sind einfach zu hektisch. Das passt nicht zusammen in meinen Augen. Aber da sind die meisten Musikshows da sind echt genial.
Mein Bild. Ja, also das ist ein Porträt von mir. Ja, wir sehen einen Typen im schwarzen Hemd mit Bart, wie ich ja auch. Ganz wichtig, da haben die auch richtig lange dran gearbeitet. Achso, mein Bild, also das Bild, was an die künstliche Intelligenz nach meinen Vorgaben geschaffen hat und was wir dann zusammen erarbeitet haben, zeigt mich vor einer auf einem Meeresstrand mit einem Schiff im Hintergrund, was Bezug hat auf meine Vergangenheit, auf meine seglerische Vergangenheit. Hamburg ist mit drauf, was meine Liebe zu Hamburg und mein Heimatgefühl ausdrücken soll. Mich selber hat die künstliche Intelligenz so dargestellt, wie ich mich auch sehe und wie ich auch eigentlich bin. Relativ schlank, meistens schwarze, dunkle Klamotten. Meine Traumuhr trage ich auf dem Foto. Weckt viele Erinnerungen und das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte. Es ist eine sehr persönliche, auch emotionale Geschichte.
Die Menschen haben immer noch teilweise falsches Bild von Obdachlosen, wobei sich das durch Hinz und Kunz ganz gewaltig verändert und verbessert hat. Ich habe also wirklich die Erfahrung gemacht, ganz viele Menschen haben entweder das Bild von dem besoffenen Penner, teilweise auch dem ausländischen Penner, also Leute, die gar keine andere Möglichkeit haben, als auf der Straße zu leben, was ja jetzt durch Rumänien und so ganz schlimm geworden ist in Hamburg. Oder tatsächlich das Bild von dem fleißigen Hin- und Kunstverkäufer. Und das finde ich schon eigentlich ganz cool. Aber es ist tatsächlich so, wir Menschen sind so, wir können uns andere Lebensumstände nicht richtig vorstellen. Ne? Kein Mensch kann sich vorstellen, wie das ist, im Knast zu sein, der noch nicht da gewesen ist. Kein Mensch kann sich das vorstellen, auf der Straße zu leben. Und kein studierter Mensch kann sich das vorstellen, wie das ist, jeden Tag 8 Stunden irgendwo knüppeln zu gehen und dann am Ende des Monats nicht genug Geld zu haben. Ne? So, oder umgekehrt, keiner, der im Lager arbeitet, kann sich vorstellen, was denn der oberste Chef den ganzen Tag macht. Ja, das ist eigentlich ganz einfach oder relativ einfach, weil das meine Grundeinstellung zum Leben ausdrückt. Und ich habe für mich irgendwann mal beschlossen, think positive. Ich lasse mich auch durch meine eigenen negativen Gedanken nicht mehr runterziehen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Jeder von uns kennt das, dass er sich über Sachen aufregt, auch richtig aufregt. Aber ich habe gelernt, relativ schnell runterzufahren. Weil es kostet meine Energie, wenn ich mich über Sachen aufrege, die ich sowieso nicht ändern kann. Und diese Energie nutze ich lieber für positive Sachen. Und das ist genau das, was ich in dieser Form des Bildes, des Auftretens auf diesem Bild auch ausdrücken möchte. Eine Lockerheit im Leben, die das Leben für mich, also ich kann nur für mich reden, für mich und meine Frau einfach einfacher macht. Und das, da haben wir ja, wo wir das Kunstwerk zu Ende erarbeitet haben, ja auch darauf geachtet, dass es ein helles Bild ist, was auch positiv ausstrahlt. Die Menschen machen sich ein falsches Bild von Obdachlosen. Ich habe ein neues gemacht. Und deshalb haben wir dieses Projekt gemacht. War cool. Wir nennen mein Bild nach dem Sturm. Der Grund für diesen Namen ist mein stürmisches Leben, was jetzt zur Ruhe gekommen ist und sich in ein lichtes, zufriedenes Leben verändert hat. Und das ist auch genau das, was das Bild ausdrückt. Und deshalb passt dieser Name nach dem Sturm auch so unheimlich gut.